Zu Beginn ein paar Worte noch zu mir. Mein Name ist Tim Hack, das wurde ja schon gesagt. Ich bin heute mit meiner Frau und meinem 10 Monate alten Sohn hier und ich freue mich, dass ich euch predigen darf. Ich habe 4 Jahre Theologie studiert und habe vor anderthalb Jahren in der FEG Hoffenheim als Jugendreferent angefangen. Und ich war tatsächlich schon mal in der FEG Bad Rappenau. Da wart ihr noch in der Turnhalle. Ich weiß nicht ganz, welche. Ja, genau, welche. Das weiß ich nicht, aber da durfte ich schon mal hier sein und ich freue mich, dass ich heute nochmal da sein darf. Genau. Ich würde kurz damit anfangen, dass ihr vielleicht eine Situation kennt. Ich kenne das zumindest, dass ihr mit Leuten bekannt seid und diese Leute denken, dass sie eine bessere Beziehung mit euch haben, als ihr mit ihnen. Ja? Also die denken, ihr werdet befreundet und dabei ist die Beziehung gar nicht so gut, dass ihr wirklich befreundet seid. Das war bei mir so, dass ich vor ein paar Monaten bei einem alten Schulfreund, tatsächlich einen Freund, eingeladen war auf die Geburtstagsfeier. Und dort habe ich natürlich auch einen alten Klassenkameraden aus der Abi-Zeit wieder getroffen, eben Bekannter. Und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns ein bisschen unterhalten, uns ausgetauscht und einfach auf den neuesten Stand gebracht. Es war ganz nett und höflich. Und irgendwann ist eine Person von der Feier auf uns zugekommen und hat gesagt, ach wie schön, dass ihr so eine tiefe Freundschaft habt und euch so toll austauscht nach all den Jahren. Ich kannte die Person nicht wirklich und ich habe auch direkt gesagt, hey nee, wir sind keine Freunde. Also wir sind Bekannte, wir kennen uns aus der Schulzeit, aber Freunde sind wir nicht, das hat sich nie ergeben. Mir persönlich war das total wichtig, das klarzumachen, weil Freunde für mich so wichtig sind wie Familie. Ich kann mich auf meine Freunde verlassen, wie ich mich auf meine Familie verlassen kann. Und deswegen nenne ich nicht einfach jede Person meinen Freund. Da wollte ich schon sehr schnell Klarheit schaffen. Nun war das für meinen Bekannten wahrscheinlich nicht so eine schlimme Situation, weil eine Freundschaft mit mir ist nicht lebensverändernd. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber mit Gott ist das eine andere Sache. Wie die Beziehung mit Gott aussieht, das ist tatsächlich lebensverändernd. Und ich will heute die Frage ein bisschen in den Raum stellen und deswegen auch das Thema Prüfstand. Was würde Jesus antworten, wenn er mit uns dort sitzen würde? Es kommt eine Person auf uns zu und Jesus ist derjenige, der antwortet. Was würde er über unsere Beziehung aussagen? Was wäre sein Urteil, sein Ergebnis? Und deswegen das heutige Thema Prüfstand. Ich lese dafür vor aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse 15 bis 23. An der Stelle ist es wichtig zu wissen, es ist Ende der Bergpredigt und Jesus ist derjenige, der spricht. Ich lese vor. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, erklären, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Zu Beginn ist es wichtig zu wissen, wie ich schon gesagt habe, das steht am Ende der Bergpredigt und es ist ziemlich wichtig zu sehen, dass Jesus hier als allererstes zu seinen Jüngern spricht. Wenn ihr am Anfang Kapitel 5 von Matthäus nachschaut, dann werdet ihr sehen, dass Jesus das Volk, die Volksmenge sieht und er geht auf den Berg und seine Jünger gehen zu ihm, steht da, und sie setzen sich zu ihm. Und dann fängt Jesus an zu lehren. Und gerade auch die Seligpreisungen sind als allererstes an seine Jünger, die bei ihm sind, gerichtet. Das heißt, als erstes ist es an die Jünger gerichtet und dann als zweites, ganz klar, das Volk hat zugehört. Natürlich war es auch dafür gedacht. Er warnt an dieser Stelle zuerst vor den falschen Propheten, dass sie reißende Wölfe sind in Schafskleidern. Und er vergleicht es mit Pflanzen, mit Bäumen. Und in dem Bild ist ganz klar, die Disteln und Dornen, das sollen diese falschen Propheten sein. Und diese falschen Propheten, die bringen schlechte Früchte hervor. Die können keine guten Früchte bringen. Was heißt das? Es bedeutet, an ihrem Leben, an dem, wie sie reden, beziehungsweise wie sie sich verhalten, an ihrer Persönlichkeit, an ihrem Umgang mit anderen, einfach an ihrem Charakter, kann man sehen, dass irgendwas nicht stimmt. Er gibt seinen Jüngern die Möglichkeit zu prüfen, wo sie dran sind. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Und Jesus trifft hier eigentlich eine ganz klare Aussage, ganz allgemein für uns auch. Man kann sehen, woran man einer Person ist, wenn man anschaut, wie diese Person lebt. Jesus spricht wahrscheinlich und ziemlich sicher auch über Pharisäer und Schriftgelehrte seiner Zeit. Also es meint nicht nur falsche Propheten von früher, sondern es meint ganz allgemein Menschen, die einen bestimmten Lebensstil haben und die auf eine gewisse Art und Weise reden. Zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 3 sagt Jesus über die Pharisäer: Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Man könnte es auch anders ausdrücken: Die Pharisäer bringen schlechte Früchte hervor und ihr Leben, was ihr sehen könnt, das stimmt nicht mit dem überein, was sie reden. Also als allererstes bringt Jesus seinen Jüngern und uns folgendes Prinzip bei: Du erkennst an den Früchten einer Person, woran du bist, an der Persönlichkeit, an dem Lebensstil. Und vielleicht kommt euch jetzt die Frage auf: Moment mal, Tim, wir sind doch alle Sünder. Dann fallen wir doch alle drunter, wir versagen doch alle. Und es ist wichtig zu verstehen, Jesus redet hier nicht von Sünde allgemein. Es geht um einen Lebensstil. Das sind Menschen, die sich entschieden haben, sie reden fromm, gerade die Pharisäer, harte Regeln, harte Gesetze, davon reden sie viel, aber sie leben gar nicht danach. Das sind nur Leute, die irgendwelche Sprüche machen, aber in ihrem Leben sieht man gar nicht, was sie sagen. Es geht also nicht darum, wenn du irgendwann mal gesündigt hast, aha, du bist ein falscher Prophet, darum geht's nicht. Es geht darum, was für einen Lebensstil führst du? Wenn du immer lügst, immer geizig bist, immer in einer Sucht verharrst und nichts ändern willst, da wird's schwierig. So waren die Pharisäer. Die haben das gewusst, dass sie falsch leben, aber sie haben trotzdem so geredet, als wären sie gerechter als alle anderen. Und deswegen muss man klar festhalten, dass es auch eine Warnung an uns ist. Also ist doch ganz klar, wenn ihr eine befreundete Person habt und ihr wollt euch immer wieder mit dieser Person treffen, aber an dem Tag, 10 Minuten vor eurem Termin, ruft euch die Person an oder sie schreibt euch in WhatsApp heutzutage und sagt: Sorry, ich kann doch nicht. Und das erste Mal, okay, das kann mal passieren. Das zweite Mal, das ist jetzt schon nervig. Und beim 10. Mal, nachdem sich die Person entschuldigt hat, aber 10 Minuten vorher absagt, da werdet ihr hoffentlich irgendwelche Konsequenzen ziehen, weil die Person sagt, es tut ihr leid, aber ihr Verhalten ändert sich überhaupt nicht. Das ist das ganz Natürliche, was ihr in eurem Leben macht. Wenn Leute nichts ändern und sie reden darüber, aber sie ändern gar nichts, sie tun nur so, dann würdet ihr sagen: Was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ihr würdet der Sache auf den Grund gehen. Also als erstes eine Warnung, und das fasst Vers 19 sehr gut zusammen. Da geht es gar nicht mehr um falsche Propheten, sondern ganz allgemein: Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Aber es geht ja noch weiter. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut in den Himmeln. Jesus sagt, dass nicht jeder, der ihn Herr nennt, in den Himmel kommen wird. Und es ist total spannend, weil wenn ich Jesus Herr nenne, dann zeigt es, dass ich ein gewisses Verständnis habe. Viele Menschen, die allermeisten Menschen, würden Jesus nicht Herr nennen. Es geht hier nicht einfach um irgendwelche Menschen, es geht nicht um Leute, die nichts damit zu tun hatten. Es geht ganz konkret um Leute, die sich selbst als Christen bezeichnen würden. Eindeutig. Sie sagen ja sehr, sehr deutlich Herr, die richtige Anredeweise. Sie wissen etwas, wie man mit Jesus zu reden hat. Es geht also nicht um Nicht-Christen. Da können wir es uns nicht einfach machen. Es geht um Leute, die sich selbst als Jünger bezeichnen würden. Und ihr erinnert euch auch, die Bergpredigt ist in erster Linie an die Jünger gerichtet. Er redet mit seinen Jüngern, er unterweist sie. Und auch an dieser Stelle sagt er das seinen Jüngern als allererstes. Natürlich damit auch uns. Es handelt sich hierbei also um eine Warnung, dass nur diejenigen in den Himmel kommen, die den Willen des Vaters tun. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist der Wille des Vaters? Was ist der Wille des Vaters? Und deswegen ist es gut, dass es noch weitergeht. Mit Vers 22 und 23. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, erklären, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es ist fast so, als hätten diese Personen in Vers 22 zugehört bei dem, was Jesus vorher gesagt hat. Vorher erklärt Jesus, wie wichtig es ist, dass man Früchte im Leben sieht. Wir sollen uns nicht mit Personen einlassen, die viel reden, die falsche Propheten sind und es gar nicht leben. Das sagt Jesus vorher. Er legt totalen Fokus auf die Früchte im Leben. Wie sieht das Leben aus? Und diese Personen in Vers 22, die bringen doch die besten Früchte. Die sagen zu Jesus, Jesus, wir haben für dich haben wir Dämonen ausgetrieben. Wir haben prophetisch geredet. Wir konnten Dinge aus der Zukunft vorhersagen oder aus der Vergangenheit von Personen, ohne dass wir sie kannten. Und wir haben Wunder getan. Jesus, das sind doch Früchte. Das sind doch die besten Früchte, die man als Christ bringen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich fände es sehr krass, wenn jemand sagen kann, ich habe Dämonen ausgetrieben für Jesus, ich habe Wunder getan und ich habe prophetisch geredet. Jesus, also wenn das nicht der Wille des Vaters ist, wenn das nicht die Früchte sind, von denen du redest. Und Jesus antwortet, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Diese Stelle mit den vorhergehenden Versen, die wirft große Fragen auf, eine riesige Spannung. Und die möchte ich einmal darstellen. Zum einen redet Jesus über die falschen Propheten, aber auch ganz allgemein um die Menschen, um Bäume, die Frucht bringen. Die Bäume stehen in dem Moment ja für Menschen. Und er sagt über die falschen Propheten, passt auf vor denen, die reden viel, die sind fromm, die tun zumindest so, aber in ihrem Leben passiert gar nichts. Solche Leute haben keinen Anteil an Gottes Reich, die kommen nicht in den Himmel. Denn was man im Leben sieht, das zeigt, worin das Herz gegründet ist. Also ein Sprücheklopfer, der Jesus nicht wirklich sein Leben übergeben hat und für ihn lebt, der ist verloren. Ein falscher Prophet, jemand, der viel redet. Steht ja da, denn jeder gute Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und es steht auch, anders kennt ihr es vielleicht, in Jakobus 2,17 steht, Glauben ohne Taten ist tot. Das können wir nachvollziehen, wenn man immer nur redet, aber es passiert nichts. Wir reden von der Freiheit des Evangeliums in unserem Leben, dass wir das erleben, dass wir frei werden, dass wir Veränderung erleben durch Jesus Christus in unserem Leben. Wenn wir aber nur davon reden und es passiert nichts, dann sagt Jesus, ey, da stimmt irgendwas nicht. Da passt was nicht zusammen. Das ist die eine Seite. Er betont, die Früchte sind total wichtig. Und dann kommt die andere Seite. Früchte sind nicht so wichtig. Die Leute zählen ihnen die frömmsten, die allerbesten, die krassesten Dinge auf, die wir uns vorstellen können, die wir auch in unserem Leben mit Jesus erleben könnten. Das Allerbeste. Was Besseres könnten wir nicht nennen. Und es steht mit Absicht an dieser Stelle. Die allerbesten Taten, die man nennen könnte, stehen da. Und Jesus sagt, geht weg. Das ist es nicht. Beides scheint nicht der Wille des Vaters zu sein. Reden, ohne dass es im Leben irgendwelche Auswirkungen hat von dem, was man redet. Aber auch nicht Taten aufzählen zu können, egal wie fromm die Taten sind, das ist es auch nicht. Und bevor ich diese Spannung auflöse, möchte ich zwei Fragen heute stellen an euch, deswegen Prüfstand. Und die erste Frage beschäftigt sich mit der linken Seite. Bist du eine Person, in deren Leben man wirklich sehen kann, dass sie glaubt? Hat es Auswirkungen in deinem Leben, dass du Jesus angenommen hast, dass du mit ihm lebst? Wo sieht man das? Und ich sage nicht, dass du von heute auf morgen nicht mehr sündigst und nichts mehr falsch machst. Darum geht es mir nicht. Aber bist du in diesem Prozess? Bist du in der Heiligung? Merkst du, ja, ich bin näher an Jesus, als ich es vor 2 Jahren war? Oder kennst du einfach nur ein bisschen die Bibel durch die Kinderstunde? Kannst ein paar Geschichten aufzählen. Du bist gut darin, anderer Leute Probleme zu benennen und wie sündig sie sind. Aber in deinem eigenen Leben passiert eigentlich nichts. Das Problem ist, in der Gemeinde fällt es oft nicht auf. Wir sind gut darin, fromm zu reden. Tauscht euch, ich mache euch Mut auch als Gemeinde, tauscht euch darüber aus. Wie sieht's bei jedem Einzelnen und beim anderen in der persönlichen Beziehung mit Jesus aus? Wo steht gerade der Einzelne? Die erste Frage, bist du jemand, der eigentlich keine Veränderung in seinem Leben hat? Jesus warnt davor und dann mache ich dir Mut, schau nochmal nach, was da los ist. Die zweite Frage, die ich stellen will, geht an die andere Gruppe, von der Jesus redet. Was würdest du Jesus aufzählen? Jesus, ich habe doch damals in deinem Namen in der FEG Bad Rappenau gepredigt. Ich bin doch in deinem Namen Jugendreferent der FEG Hoffenheim geworden und ich habe unzählige Andachten in deinem Namen für die Jugend gehalten und habe Leute begleitet in deinem Namen. Habe ich nicht in deinem Namen Lobpreis gemacht im Gottesdienst? Was würdest du aufzählen? Würdest du was aufzählen? Kommt es darauf an, Dinge aufzuzählen, die wir tun? Ich habe euch nie gekannt. Jesus diskutiert gar nicht mit den Leuten. Was sie sagen, scheint nicht falsch zu sein. Er sagt nicht, habt ihr gar nicht gemacht, ihr Lügner. Er lässt es stehen. Die Dinge sind passiert. Und was ich gerade aufgezählt habe, ist auch passiert. Aber darauf kommt es nicht an. Um zu verstehen, was der Wille des Vaters ist, müssen wir ganz genau verstehen, was Jesus hier meint, wenn er sagt, ich habe euch nie gekannt. Dieses Wort gekannt meint im Griechischen was noch viel tiefer gehendes, als es das Wort eigentlich ausdrücken kann. Im Griechischen steht da die Grundform vom Wort gynosko. Und ich, keine Sorge, ich mache jetzt keinen griechischen Unterricht, aber es ist wichtig, um das zu verstehen. Gnosko wird auch anders verwendet, auch im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird es teilweise für Geschlechtsverkehr verwendet. Und ihr kennt vielleicht, ja, ziemlich sicher kennt ihr diese Stellen, und Adam erkannte Eva. Es drückt eine tiefe Intimität aus, mehr als nur Sex. Tiefe Intimität. Gnosko bedeutet so viel wie erfahrbar, verstehen, erkennen. Es drückt mehr aus, als einfach nur irgendjemanden zu kennen. Es ist die tiefste Form von Verbundensein, die es gibt. Das soll eigentlich dieses Wort Gnosko, An der Stelle ist es Egnon, aber ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein. Die Grundform ist Ginosko. Eigentlich sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt, ich habe euch nie Ginosko. Diese Menschen, die Jesus fortschickt, die hatten diese Beziehung nicht mit Jesus. Und das ist der Punkt. Der Wille des Vaters ist es, dass wir diese innige, diese tiefe Beziehung mit Jesus haben. Jesus drückt es in Johannes 15, Vers 4 nochmal anders aus, genau das, was ich gerade gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und da lesen wir sogar von der Frucht, von der Jesus vorher redet. Wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir nah an Jesus Christus bleiben, dann wird es Frucht in unserem Leben tragen. Dann müsst ihr euch nicht abrackern. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ihr all eure Kräfte bündelt und jetzt auf einmal ein guter Mensch seid. Das ist nicht Christsein. Christsein bedeutet, ich bin an Jesus dran, ich bin in Jesus. Und dann sagt Jesus, und dann bin ich in euch und ihr werdet Frucht bringen. Und das ist die Frucht, von der er redet, die Bestand hat. Aber das ist keine Frucht, die wir ihm aufzählen werden. Was haben wir geleistet? Jesus ist derjenige, der uns die Kraft gibt und der die Frucht bringt. Ich habe es gar nicht nötig, Dinge aufzuzählen, wenn ich vor Jesus stehe. Und ich hoffe, du auch nicht. Das wäre die falsche Einstellung, die falsche Haltung. Du kannst noch so fromm reden. Du kannst die besten Taten tun. Du kannst hier jeden Tag theoretisch vorne stehen und predigen. Aber wenn du nicht diese innige, diese Gnosko-Beziehung mit Jesus hast, wenn du nicht in Jesus bist, dann bringt es dir nichts. Und das müsst ihr verstehen. Fromme Taten retten uns nicht. Und seit ich Gott dienen darf, hatte ich schon echt einige Gespräche auch mit Jüngeren, und es macht mich traurig, die mir erklären, wie sie gute Menschen sein wollen, weil sie Christen sind. Christsein heißt nicht, ein guter Mensch zu sein. Das ist nicht Christsein. Christsein fängt damit an, dass wir erkannt haben, dass wir verloren sind, dass wir keine guten Menschen sind. Aus uns heraus geht es nicht. Christsein bedeutet, dass ich mich Jesus zuwende und dass ich in Beziehung zu ihm lebe, dass ich ihn brauche, dass ich in Jesus bleibe. Das ist Christsein. Und dann entsteht die Veränderung im Leben. Dann entsteht es, dass ein Mensch besser wird, dass Veränderung passiert. Aber es fängt nicht damit an. So viele hören das falsch und kriegen es falsch beigebracht. Jesus verändert einen, wenn man ihn lässt. Er ist der Inhalt und das Ziel unseres Glaubens. Lasst mich nochmal die Geschichte von Anfang kurz aufgreifen. Dieser Bekannte auf der Geburtstagsfeier. Wir waren ja zusammen in der Abiturklasse und es war nicht so, dass wir nie was miteinander zu tun hatten. Der hat mich auch im Auto mal mitgenommen zur Schule. Voll cool, war ich ihm dankbar, war eine gute Tat. Aber hätte der sich hingesetzt an dem Geburtstag und hätte mich angeguckt und hätte gesagt, sag mal Tim, ich hab dich doch damals sogar mit dem Auto mitgenommen. Wir sind doch Freunde. Dann hätte ich gesagt, nein, also sorry, aber das macht's nicht aus. Und die Frage, die ihr euch heute stellen sollt, wie sieht es bei euch aus mit Jesus? Du kannst Sachen für ihn tun, wie diese Leute. Du kannst wirklich Sachen für ihn tun. Du kannst sagen, ja, ich mache die für Jesus. Aber nur weil Jesus ein paar Mal mit dir im Auto saß, wenn ihr versteht, heißt es nicht, dass ihr eine tiefe Beziehung habt. Diese Leute, die haben erlebt, dass Gott wirkt. So ist es nicht. Steht da ja auch. Aber Jesus sagt, hey, Gott ist souverän. Er will durch alle Menschen wirken und er ist ein gnädiger Gott, er wendet sich uns immer wieder zu. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist, lebst du in einer innigen Beziehung mit Jesus? Nicht hast du mal Gott erlebt? Viele Leute haben Gottesbegegnungen, aber das rettet auch nicht. Auch im Alten Testament. Es gibt so viele Geschichten, wo die Leute irgendwelche Erlebnisse mit Gott hatten. Aber das heißt erstmal noch nichts. Lebst du in einer Beziehung mit Gott? Das macht den Unterschied. Der Wille des Vaters ist also, dass wir in Jesus sind und dass wir dadurch Frucht bringen. Aber als allererstes Beziehung mit Jesus, das wird uns verändern. Und wie können wir das? Wie können wir Jesus kennen? Wie wenden wir das an? Das Erste, was oft wegfällt, wenn die Zeit knapp wird, wenn wir viel zu tun haben, ist doch Bibellesen, Gebet, stille Zeit und sich einfach auf Gott besinnen. Zumindest nehme ich das so in meinem Leben wahr und auch in Gesprächen kriege ich es oft mit. Die ersten Dinge, die wegfallen, sind eigentlich die, die uns helfen, Gott zu lieben, eine Beziehung mit ihm zu leben. Und ich will da einfach ganz grob durchgehen. Einmal Bibellesen. Warum ist Bibellesen eigentlich wichtig? Naja, du musst Gott kennen, mit dem du eine Beziehung führen willst. Der Ort, wo du erfährst, wie Gott ist, ist die Bibel. Nehmen wir Jesus. Es wird jetzt nicht oft über anstrengende Situationen mit Jesus gepredigt. Kann ich euch auch sagen, wieso? Es ist eigentlich unangenehm. Man will den Leuten natürlich nicht schlechte Laune machen. Aber Jesus war nicht nur zum Kuscheln da. Der war oft sehr hart mit Leuten. Aber in Predigten werdet ihr oft nur die weiche Seite hören. Die angenehme, die tolle. Die nicht Dinge konfrontiert. Deswegen müsst ihr in die Bibel schauen, um zu sehen, was sagt die Bibel. In Gesprächen fällt mir immer wieder auf, die Leute kennen die Bibel nicht und sie machen falsche Aussagen. Unbiblisch. Damit es dir aber auffällt, musst du die Bibel lesen. Logischerweise. Sie ist die Informationsquelle, um unseren genialen Gott kennenzulernen und immer besser zu verstehen. Die Bibel ist unsere Informationsquelle. Auch für die Predigt. Prüft gern das, was ich sage, anhand der Bibel. Ich lade euch ein. Das Zweite ist Gebet. Warum ist Gebet wichtig? Weil Gebet das im Gespräch sein mit Gott ist. Jeder von euch, der irgendwie eine Art von Beziehung führt, nehmen wir einfach mal eine Ehe oder ja, eine Ehe. Wenn ihr 2 Wochen lang oder mehrere Wochen lang nur Smalltalk mit eurem Ehepartner betreibt, dann werdet ihr wahrscheinlich bemerken, dass es negative Auswirkungen auf eure Ehe hat. Also hoffe ich, dass ihr das bemerkt. Und Ehe ist nur ein Bild, ein Symbol für unsere Beziehung mit Gott, für die Beziehung zwischen der Gemeinde und Gott. Das steht in Epheser 5, Vers 32. Und wenn schon eine Ehe daran kaputt geht, dass wir nicht miteinander reden, dass wir keine Zeit miteinander haben, wie viel mehr trifft es beim Original zu, wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen? Es macht unsere Beziehung kaputt. Jeder weiß es, wir alle kennen es aus unserem Alltag. Beziehung ohne Zeit funktioniert nicht. Ist unmöglich. Du kannst keine Beziehung ohne Zeit führen. Es geht nicht. Aber mit Gott versuchen wir es immer. Warum? Und ich werde da keine Diskussion starten, wenn du zu mir sagst, ich habe keine Zeit, aber du schaust Netflix, Tagesschau, du bist auf Snapchat unterwegs, du bist auf Amazon Prime unterwegs, auf TikTok, Instagram, du liest Nachrichten oder Bücher oder irgendwas. Und du sagst trotzdem, du hast keine Zeit. Dann macht es mit Gott aus, nicht mit mir. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer abgelenkten Zeit leben, nicht in einer beschäftigteren Zeit als zuvor. Wir sind in einer abgelenkteren Zeit. Wenn du aber sagst, hey doch, ich will mehr Zeit mit Gott verbringen, aber ich tue mir schwer, dann will ich dir einfach einen Tipp geben. Mach dir doch einen Termin in deinem Terminkalender mit Gott, wo du eine Stunde blockierst oder mehr, wie du willst. Wir sind nämlich echt gut in der Lage für Termine, da sagen wir Leuten ab. Wenn wir einen Termin drinstehen haben, dann nehmen wir den auch wahr. So sind wir gepolt. Also mach ich dir Mut, mach doch einfach einen Termin mit Gott. Irgendwann in der Woche, du setzt da eine Stunde und für diese Stunde machst du dein Handy aus, Flugmodus rein. Du sagst, wenn du Kinder hast, dann sagt meine Frau zu mir, so, du passt mal eine Stunde auf Gideon auf und dann mache ich das, damit sie sich da Zeit nehmen kann. Und dann liest du ein bisschen in der Bibel, lernst Gott dort mehr kennen. Dann gehst du vielleicht eine Runde spazieren, betest, du bist im Gespräch mit Gott, du erzählst ihm, wie es dir geht, was dich beschäftigt und wo du ihn einladen willst in deinem Leben. Vielleicht machst du dir noch Lobpreis an und lobst ihn. Du hast einfach ein Date mit Gott. Vielleicht merkst du auch, dass das Thema dich betroffen macht. Du prüfst dich und du merkst, es beschäftigt mich, irgendwas trifft mich. Und dann will ich dir auch Mut machen. Heute ist die Möglichkeit, dass du Buße tust, dass du wieder zu Jesus gehst. Die Möglichkeit ist heute. Heute ist Sonntag. Heute könnt ihr euch Zeit nehmen. Erzähl Jesus, was schiefgelaufen ist und bitte ihn um seine Kraft. Aber nicht nur einmal. Versuch's immer wieder zu machen. Täglich. Wir brauchen seine Kraft. Jeden Tag. Er soll dich verändern und er wird dich verändern, wenn du bereit bist und ihn lässt. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber auch wenn du denkst über deine Gotteskindschaft, wie ist es denn jetzt? Jetzt zweifle ich. Ich mache den Mut, in Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können Gott bitten und ihn fragen, hey Gott, wie ist es eigentlich um mich bestellt? Herr, wo stehe ich? Kannst du mir es zusprechen oder kannst du mir aufzeigen, wo stehe ich gerade in der Beziehung mit dir? Steht in Römer 8, 16, Gott wird es zeigen, der Geist in uns, der Heilige Geist, wird es bestätigen, wenn wir seine Kinder sind. Wir können jederzeit zu Gott kommen und er wird uns darüber Auskunft geben. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Schlimmste, was meiner Meinung nach passieren kann, ist, dass eine Person denkt, sie wäre gerettet, aber sie ist verloren. Und deswegen Prüfstand. Wo stehst du? Wie sieht's bei dir aus? Wenn du an Jesus dran bist, dann mache ich dir Mut, bleib weiter an ihm dran. Halte durch, jeden Tag such Jesus, bis du den Siegeskranz hast. Mach weiter so. Wenn du merkst, dass du gerade nicht an Jesus dran bist, und ich kenne das zu gut aus meinem Leben, sogar aus meiner Dienstzeit, dass ich merke, ich mache aus eigener Kraft die Sachen, ich fange an und ich habe ja die theologische Ausbildung, dann werde ich ganz schnell schwach und zerbreche. Dann mache ich dir auch da Mut, geh zu Jesus. Geh zu Jesus, tu Buße, hör auf mit dem, was du getan hast und wende dich an ihn, gib ihm Raum in deinem Leben. So wichtig. Jesus warnt dich, warnt uns, weil er uns liebt. Das wäre so lieblos von ihm, wenn er das wüsste, was er wusste, und er hätte nichts gesagt. Wir können dankbar sein, dass er so eine harte Aussage vor 2000 Jahren schon gesagt hat, damit wir in seinem Wort lesen können und sehen können, oh, wie ist es eigentlich bei mir? Das braucht echt viel Liebe, dass jemand sowas macht. Lasst es uns ernst nehmen. Uns prüfen, vor allen Dingen aber Jesus danken, dass er uns liebt, dass er so eine harte Aussage trifft, weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Amen.